Programm Bayern 1. Sie hören jetzt die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Roman Herzog.
Meine Damen und Herren, zu Weihnachten wünsche ich aus dem Schloss Bellevue allen, die in unserem Land leben, ein frohes Fest. Ich habe durch mein Amt eine besondere Chance. Ich erfahre von ungezählten Initiativen, Gruppen und Aktivitäten, die sich um das gesellschaftliche Miteinander kümmern. Bei meinen Begegnungen mit Ihnen wächst bei mir das Vertrauen in die Zukunft unseres Landes und in die Zukunft einer menschlichen Gesellschaft. Unter der Oberfläche einer oft hartherzigen und kalt erscheinenden Umwelt gibt es viele, die Arbeitslosen neue Chancen geben, die Alleinerziehende unterstützen, die sich um die Integration ausländischer Mitbürger kümmern, die Krankenbesuchsdienste organisieren, Gefangene betreuen, Selbsthilfegruppen für AIDS-Kranke ins Leben rufen, Nachbarschaftshilfe organisieren und vieles andere mehr. Ich weiß, dass hier vieles vom Einzelnen abhängt, die es immer wieder schaffen, andere anzustoßen und zu motivieren und die so die Dinge am Laufen halten. Ihnen allen will ich gerade in diesen weihnachtlichen Tagen Dank sagen. Sie sorgen immer wieder für Licht und Wärme in unserem Land. Das Weihnachtsfest lebt seit je von einer besonderen Spannung. Auf der einen Seite fällt es in die dunkelsten Tage und längsten Nächte des Jahres und auf der anderen Seite ist es von festlichem Licht erhellt. In derselben Spannung aus Sorge und Zuversicht, aus Angst und Hoffnung lebt unsere Gesellschaft und lebt auch jeder Einzelne. Ich wünsche uns allen sehr, dass diese weihnachtlichen Tage uns Kraft und Vertrauen in die Zukunft geben. Meine Frau und ich wünschen Ihnen allen besinnliche Tage und ein gesegnetes Fest.
Sie hörten die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Roman Herzog. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie in den nächsten 2 Stunden einladen zu den Bayern 1 Weihnachtsmelodien.
Deutschlandfunk, 7.35 Uhr. Meldungen zur Verkehrslage liegen nicht vor.
Rund 160 Millionen Mark werden die Bundesbürger wohl auch in diesem Jahr wieder in den Himmel schießen oder schlicht verballern. Das Silvesterfeuerwerk bleibt nämlich traditionell von allen Sparzwängen unberührt. Nur an 3 Tagen dürfen die Raketen, Fontänen und Böller in Deutschland verkauft werden. Aus kaufmännischer Sicht haben wir es also hier mit einer explosiven Saisonware zu tun. Die größte pyrotechnische Fabrik im Lande liegt am Rande des Westerwaldes in Eitorf an der Sieg. Von dort persönliche Eindrücke unseres Reporters Oliver Ramme.
Die äußere Fassade der WEKO Pyrotechnische Werke GmbH lässt auf nichts Ungewöhnliches schließen. Ein 2-stöckiges Verwaltungsgebäude, versehen mit braunem Klinker. Unten links im Glaskasten sitzt der Pförtner, er öffnet mir die Schranke. Ein paar Schritte weiter stehen hinter einigen Büschen die ersten Fabrikgebäude. Keine überragenden Hallen mit qualmenden Schornsteinen, sondern kleine, längliche Hütten. Hier, in diesen Gemäuern, werden Raketen montiert, Silvesterraketen. Aus dem einen Gebäude dringt ein ächzendes Maschinengeräusch. Innen, in einem kahlen Raum, sehe ich eine Arbeiterin sitzen. Sie beugt sich über einen ringförmigen, über einen gusseisernen, öligen Apparat.
Zuerst muss ich die Pappmäntel aufsetzen, dann direkt die Treiber. Dann läuft die Maschine weiter bis zum Heißleim, leimt dann alles zusammen. Dann läuft sie wieder weiter bis zu den Schutzhülsen und dann noch ein Stück weiter und dann wird alles runtergenommen, ist fertig. Dann wird hier alles weggeholt bei mir in den nächsten Raum zum Füllen.
Die zusammengesetzten Raketenteile werden von einem Mann abgeholt. Ich laufe mit ihm über das Werksgelände. Auffällig sind die dicken Mauern, die die Fabrikgebäude in einzelne Parzellen unterteilen. Reine Vorsichtsmaßnahme erfahre ich. Falls es zur Explosion kommt, kann sich die Druckwelle nicht ausbreiten. Zu ernsthaften Unfällen ist es übrigens schon seit Jahren in der WEKO nicht mehr gekommen, lasse ich mir versichern. Jede Parzelle auf dem Fabrikgelände hat einen eigenen Eingang. Neben jeder Tür hängt ein Schild. Gebäude 10, Raum 3 steht auf dem einen. Weiter unten heißt es, zulässige Personenzahl 3, Menge 10 Kilo, Satzgruppe 3. Was ist die Satzgruppe 3, frage ich einen Arbeiter.
Satzgruppe ist die Gefährlichkeitsgrad von den einzelnen Sätzen. Und je gefährlicher die Satzgruppe ist, umso weniger Kilo darf in den Raum und umso weniger dürfen an Personen in dem Raum drin sein.
Wir gehen in den besagten Raum 3 von Gebäude 10. An dem einen Fenster stehen 2 Frauen an einem Pult. Sie reihen die frisch verleimten Raketenhülsen vor sich auf. Daneben stehen Eimer. Sie sind randvoll gefüllt mit schwarzen Kügelchen, so groß wie Erbsen. Hier in diesen Eimern ruht der Traum eines jeden Feuerwerkers, die Seele der Raketen, die Leuchtkugeln. Die beiden Frauen füllen die Raketenhülsen mit den Leuchtkugeln und benutzen eine dosenförmige Schaufel.
Das ist eine spezielle Schaufel 2485 und das kommt für Rakete Nummer 2421, 2 Schaufeln.
Die Zahlenkombination 2421 steht für die Feuerwerkskörper Kumoro Green. Die Raketen sind nun gefüllt, sie werden versiegelt, zugeklebt mit einem bunten Plastikkegel. Die Montage von Feuerwerkskörpern ist Handarbeit. Automaten oder gar Roboter finden sich nicht auf dem Werksgelände der WEKO. 250 Angestellte sind das Jahr über in diesem Werk beschäftigt, um für einen bunten, knalligen Rutsch ins neue Jahr zu sorgen. Im Verwaltungsgebäude bin ich mit Geschäftsführer Günter Scherzer verabredet. Das Treppenhaus und die Flure sind mit Bildern gesäumt, vorrangiges Motiv, Feuerwerk. Ich treffe Scherzer in seinem Büro. Seit den 60er Jahren ist er in diesem Betrieb. Die Geschäfte gehen recht gut, sagt er. Allerdings stagniert der Jahresumsatz seiner Firma bei 120 Millionen Mark. Und den Großteil des Geldes erhält er erst an den beiden letzten Tagen im Jahr, wenn die Böller frei zum Verkauf stehen.
Ein großes Finanzierungsproblem. Wir müssen also fast eine ganze Jahresproduktion vorfinanzieren. Geht natürlich nicht ohne Bankkredite. Oder andererseits sind ca. 40% unserer Produktion für den Export bestimmt. Und im Export sieht es so aus, dass verschiedene Länder andere Verkaufszeiten bzw. andere Feste feiern.
Aber gerade beim Export gilt es, bestimmte Regeln zu beachten. Andere Länder, andere Feuerwerkssitten. Die Schweiz verbietet beispielsweise den Einsatz von Bodenknallern. Im Seefahrerland Dänemark dürfen keine roten Leuchtkugeln verwendet werden, um Verwechslungen mit Warnraketen zu vermeiden. Angst vor ausländischen Importen hat Scherzer nicht. Die deutschen Sicherheitsauflagen seien sehr streng. Außer den chinesischen Produkten, die man in Lizenz bauen lässt, tummeln sich kaum Ausländer auf dem deutschen Feuerwerksmarkt. Mit Spannung blickt der Geschäftsführer auf das Jahr 2000. Man hat bereits ein Marktforschungsinstitut beauftragt, um herauszufinden, was die Konsumenten zur Jahrtausendwende verschießen wollen. Mit einem Umsatzplus von bis zu 30% könne man rechnen, meint Scherzer. Natürlich stelle ich dem Geschäftsführer der WEKO Pyrotechnischen Werke GmbH auch die Frage, was er von der Initiative Brot statt Böller hält.
Das ist ein gutes Schlagwort, das ist eine gute Werbung für die pyrotechnische Industrie. Es muss ja nicht jeder Feuerwerk kaufen und ich glaube, die Leute, die Feuerwerk kaufen und benutzen, auch in der ganzen Einstellung freigebiger sind. Aber man muss bei der ganzen Geschichte auch an die Leute denken, die davon leben. In der pyrotechnischen Industrie sind zum Beispiel in Deutschland 4000 Leute direkt mit beschäftigt, mit der Produktion, mit Vertrieb.
Verluste, so sagt er weiter, habe ihm die Initiative nicht eingebracht. Was bringt die Zukunft, frage ich ihn abschließend.
Es ist an und für sich die letzten Jahre schon abzusehen, dass die Knallerei, die ja doch viele Verbände auf den Plan ruft, zum Beispiel denke ich an die Tierschutzvereine, die durch den Knall die erschreckt sehen, die Haustiere erschreckt sehen, oder ich denke an Krankenhäuser, Altenheime, wo es doch zu Belästigungen kommen kann. Heute kann man sagen, dass die Kaufgewohnheit zu schönen, effektvollen, farbigen Feuerwerk geht.
Dem optisch Schönen widmet sich auch die Forschungsabteilung. Seit Jahren gehört Georg Aleph zu dem Team. Von ihm möchte ich wissen, wie man Pyrotechniker wird.
Es gibt keinen Lehrberuf Pyrotechniker. Pyrotechniker ist ein Anlernberuf. Das bedeutet, man muss eine technische Vorbildung haben, möglichst einen qualifizierten technischen Beruf. Dann macht man bei einer pyrotechnischen Firma bzw. bei einem Feuerwerker den Praxisnachweis. Das bedeutet, man muss 25 Feuerwerker unter eigener Regie mit abbrennen bei diesem Feuerwerker. Dann besucht man einen staatlichen Lehrgang. Der wiederum berechtigt dann das Gewerbeaufsichtsamt bzw. das Amt für Arbeitsschutz zur Ausstellung dieser entsprechenden Feuerwerkerlizenz.
So langsam sich der Pyrotechniker seinem beruflichen Wein nähert, so mühsam nähert er sich auch seinem Endprodukt, den farbenfreudigen, effektvollen Knallkörpern.
Am Anfang spielt der Feuerwerker, also meine Wenigkeit, spielt also rum und macht Versuche. Wir forschen also empirisch, also von Versuch zu Versuch. Und dann gehen wir erst ans Reißbrett. Wir müssen also erstmal sicherstellen, ob der Körper überhaupt machbar ist. Und das ist dann auch ein bisschen eine Gefühlssache. Und dann gehen wir erst in die technischen Details.
Bis eine Rakete bis zur Perfektion ausgereift ist, kann ein Jahr vergehen. Denn alleine die richtige Tonlage eines Feuerwerkskörpers zu finden, ist eine Wissenschaft für sich.
Ja, dann nehme ich mal das Beispiel die Pfeife. Das ist also ein ganz kompliziert aufgebauter Satz, der in eine Hülse eingepresst wird. Und über diesem Satzkörper befindet sich praktisch noch eine Leerhülse. Und in dieser Leerhülse werden dann diese Töne erzeugt. Also dieser Satz selber brennt ab unter mikroskopisch kleinen Explosionen, die wiederum Schwingungen in dieser Leerhülse erzeugen und damit diesen Pfeifton erzeugen. Durch entsprechende Anordnung der Düse bzw. Länge der Hülse können Sie natürlich auch den Pfeifton und die Frequenz ganz stark ändern. Da kann man also alles Mögliche machen. Rein theoretisch auch ganze Lieder mitspielen.
Nach so viel Theorie soll ich nun den Feuerwerkskörper in Aktion erleben. Georg Aleph greift einen Satz Feuerwerksartikel heraus. Wir folgen einem Schotterweg und gelangen zu einer runden Betonplatte. Hier ruhen hunderte, tausende zerfetzte Knallkörper und abgebrannte Raketen, ein Friedhof von Feuerwerksartikeln. Ich deute auf die Verpackung, auf der Hurricane steht. Während die Lunte brennt, denke ich an die Worte des Geschäftsführers: Feuerwerk wird künftig leiser werden.
Sie hören es, nicht ganz ungefährlich. So ein Besuch in der Feuerwerksfabrik. Unser Reporter Oliver Ramme ist aber unversehrt vom Raketentestgelände in Eitorf zurückgekehrt.
Hat Europa ein neues Schlagwort und das heißt Bürgernähe. Auch beim morgen beginnenden EU-Gipfeltreffen in Pörtschach sollte es eigentlich vor allem um dieses Thema gehen. Was mit dem Wort Bürgernähe aber eigentlich wirklich gemeint ist, ist nach wie vor ziemlich unklar. Geht es nur um mehr Information für die Bürger oder doch auch um mehr Mitbestimmungsrechte? Was Bürgernähe konkret und in der Praxis bedeuten kann, das hat Klaus Faber bei einem Besuch in der Schweiz festgestellt.
Sehr verehrter Herr Landammer, sehr verehrte Herren vom Rat, liebe getreue Mittlandleute.
Liebe getreue Mittlandleute, das ist nicht eine verschrobene Schweizer Art, sich anzureden. Liebe getreue Mittlandleute, das ist die offizielle Eröffnungsformel für die Landsgemeinde, die öffentliche Gemeindewahl. Noch immer gibt es einige Regionen, die jene traditionelle Form der direkten Demokratie pflegen. Alle Wahlberechtigten kommen zusammen. Als Zeichen ihres Stimmrechts tragen sie einen Degen oder ein Seitengewehr. Bewaffnung als Symbol des freien Schweizers und die Hymne vom Heiligen Geist als Symbol des rechten Glaubens.
Die schweizerische Demokratie ist eigentlich nicht von uns Schweizern erfunden worden, sondern sie ist in der Geschichte lesbar bei den alten Germanen. Die hatten das sogenannte Thing. Nehmen wir Island als Beispiel. Da gibt es die Thingstädte, da sind die Isländer zusammengekommen und hat genau das getan, was in der Schweiz im 13. Jahrhundert begann.
Franz Muheim kennt das Ritual. Er stammt aus dem Uri, dem Geburtskanton der Schweizer Eidgenossenschaft. Dort gibt es diese Landsgemeinden seit dem 13. Jahrhundert. Muheim war mehrere Jahrzehnte Ständerat für den Kanton Uri, das Schweizer Äquivalent zu einem österreichischen Bundesrat.
Kann sie in den Verhandlungen oder Geschäften unverhohlen, frisch ihrer Meinung Ausdruck. Aber ich bitte Sie, das im Rahmen vom politischen Anstands tun, wie es der Würde von der Landsgemeinde entspricht.
Sprechen darf jeder. Abgestimmt wird durch Handaufheben. Zur Sprache kommen sämtliche Angelegenheiten des Landkreises. Der Landammann, also der Gemeindevorsteher, und seine Regierungsräte werden gewählt, Investitionen werden debattiert und manchmal auch gleich abgestimmt. Es gibt zwar nur mehr wenige Landsgemeinden, denn die meisten Regionen haben sich bereits für die Brief- oder Urnenabstimmung entschieden. Aber die direkte Demokratie ist geblieben. Noch immer wählen die Schweizerinnen und Schweizer alle paar Wochen für oder gegen die Anpassung des Rentenalters für Frauen, für oder gegen einen Eisenbahntunnel und für oder gegen eine neue Steuer.
Kommt noch dazu, dass der Schweizer fast von seiner Seele her gegen die Macht eingestellt ist. Er wird unsicher, wenn sich irgendwo ein Machtzentrum verdeutlicht. Zeigt sich in der modernen Zeit daran, dass beispielsweise die Medien oft sehr einseitig für eine Vorlage eintreten und das Volk sagt in erdrückender Mehrheit nein. Sobald sie in der Schweiz Macht spürbar zum Ausdruck bringen, wächst eine bestimmte Opposition. Das Volk hat sich sicher in der Richtung entwickelt, dass es sich als die Macht betrachtet. Bewusst oder unbewusst glaubt das Volk, dass es das letzte Wort hat.
Im Ausklag zu der CVP Obalde schlage ich aus Ersatz für den Herrn Christian Diller Kantonsrat Willi Hoppan Sarne vor. Kantonsrat Willi Hoppan ist ein sehr feiger Mann für das hohe Amt vom Regierungsrat.
Vom restlichen Europa betrachtet, scheint die Schweiz irgendwie auf dem Kopf zu stehen. Oder die Schweizer würden sagen, auf den Füßen zum Unterschied zum restlichen Europa. Das Schweizer Volk lässt sich nicht sagen, was es zu beschließen hat. Es sagt seinen Politikern, was sie zu tun haben. Was nicht immer ganz einfach ist. Die Schweiz hat eine Proporzregierung. Jede größere Partei im Parlament stellt einen oder mehrere Bundesräte. Das sind die Minister. Zu entscheiden haben sie wenig. Ihre Aufgabe ist mehr das Finden eines gemeinsamen Nenners, der vor dem Wählervolk standhält. Man ist pragmatisch. Widerstand, vor allem Widerstand der Politiker, ist zwecklos.
Das sich nicht abfinden wollen mit einem Volksbeschluss, das ist für einen Politiker geradezu gefährlich. Wir haben ein Beispiel. Als das Schweizer Volk die EWR-Vorlage ablehnte, hat ein Mitglied des Bundesrates recht deutlich diesem Volk seinen großen Fehler an Radio und Fernsehen vorgesprochen. Während Jahren ist diesem Bundesmann, diesem Regierungsmitglied, seine Loyalität angekreidet worden. Seine fehlende Bereitschaft, den Willen des Volkes anzunehmen, und der äußert sich an der Urne.
Wobei das Schweizer Volk in Europa nun nicht gerade als progressiv verschrien ist. Die Schweiz ist immerhin das letzte Land in Europa, dass das Frauenwahlrecht einführte, wenn man vom Vatikan absieht. Und nicht einmal das geschah durch eine Abstimmung. Noch 1990 hatten die Männer der Landsgemeinde Appenzell-Innerrhoden das Stimmrecht für Frauen abgelehnt. Ein Jahr später schritt das Bundesgericht ein und verordnete es kurzerhand. Aber im Zweifel stimmt man dagegen. So wie im Dezember 1992, als das Bundesvolk den Beitritt zum EWR ablehnte. Gegen Parlament, gegen die Regierung und gegen die Interessenvertreter. Ein EU-Beitritt wäre derzeit wohl völlig undenkbar.
Nein, die Bereitschaft im Volk ist keineswegs vorhanden. Die Skepsis ist viel zu groß, weil die Distanz zu Brüssel sehr weit ist, emotional, weil demokratische Mitwirkung nicht gewährleistet ist, im Gegenteil nicht vorhanden ist, und weil unsere Regierung, ich muss das mit einer gewissen Zurückhaltung sagen, weil unsere Regierung den Vollbeitritt zu einem Glaubenssatz erklärt hat.
Die Europäische Union hat sich scheinbar damit abgefunden, dass in ihrer Mitte ein Loch klafft.
Sie beschäftigt sich mit ihrer eigenen Demokratisierung und bemüht sich um Bürgernähe. Die Politologin Sonja Puncher-Riekmann kann der neu beschworenen Nähe der Bürokratie zu ihren Untertanen aber wenig abgewinnen. Da geht es um mehr Informationsfluss von oben nach unten, nicht umgekehrt. Die Europäische Union, meint Puncher-Riekmann, ist schlichtweg undemokratisch.
Meines Erachtens ist das größte Defizit der Europäischen Union, dass wir es dort mit Regierungen als Gesetzgeber zu tun haben. Das gibt es in keinem demokratischen Modell, dass die Regierung Gesetzgeber ist. Dass eine weitgehend nicht verantwortliche Kommission Gesetzesinitiativen setzt. Sie hat das Initiativmonopol. Und dass das Parlament in ausgewählten Bereichen immer nur Mitentscheider, aber nicht Letztentscheider ist.
Die Europäische Union sei aus Staatsverträgen gewachsen, sagt Puncher-Riekmann. Daher sei es natürlich, dass die demokratische Komponente fehlt. Aber mit mehr und mehr Kompetenzen in Brüssel wird die Frage immer drängender, mit welchem Recht Macht ausgeübt wird.
Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Dietmeier, spricht ganz offen von der Notwendigkeit auch eines Rechtes der Steuereinhebung auf supranationaler Ebene. Nun wird das alles nicht besonders rasch kommen. Aber es sind sozusagen Weichen gestellt für weitere Zentralisierungsschritte. Und diese bedürfen einer anderen Legitimationsgrundlage, wenn wir nicht von Referendum zu Referendum Gefahr laufen wollen, uns das Nein der diversen europäischen Souveräne einzuhandeln.
Große Skepsis herrscht sowohl in der Schweiz als auch in Österreich, ob die EU von der Schweiz etwas lernen kann. Ein Exportartikel ist das Schweizer Modell nicht, sagt Franz Muheim. Zu groß sind die kulturellen Unterschiede.
Überhaupt kein Exportartikel. In dieser differenzierten, ins Detail gehenden Kompetenzordnung horizontal Gemeinde, Kanton, Bund und dazu diese Abstimmung zu Sachfragen, das funktioniert nur solange und wenn eine bestimmte Tradition vorherrscht.
Und solange die Europäische Union so undemokratisch sei, meint Muheim, werden die Schweizer wohl noch draußen bleiben. Europa wird sich seine Demokratisierung wohl selbst einfallen lassen müssen oder auf den begehrten Nettozahler in seiner Mitte verzichten.
Herr Schreiber, somit der Herr Kantonsrat Willy Hoppan als Mitglied von der obwaltenden Regierung ausgewählt.
Klaus Faber hat sich die direkte Demokratie in der Schweiz angesehen.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Aufzeichnung.
Am Mikrofon ist Kirsten Lemke. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Bundestag konstituiert. Abgeordnete wählen Sozialdemokraten Thierse zum neuen Parlamentspräsidenten. Heute war der Tag von Fried Gebhardt, den bisher wohl kaum jemand kannte und der vermutlich auch bald wieder in Vergessenheit geraten wird. Der 70-jährige parteilose Abgeordnete, der zur PDS-Bundestagsfraktion gehört, durfte als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des 14. Deutschen Bundestages eröffnen. Zum zweiten Mal nach Stefan Heim, also ein PDS-naher Parlamentarier, dem diese Ehre zuteil wurde. In seiner Eröffnungsrede formulierte Gebhardt seine Erwartungen an die Arbeit des Bundestages.
Wenn wir am Ende der 14. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages sagen können, dass die Arbeitslosigkeit zumindest drastisch abgenommen hat, dass unsere Gesellschaft sozial gerechter geworden ist, Geld und Gewinne und Profite nicht der dominierende Maßstab unseres Lebens sind, wir nicht Arme, sondern Armut bekämpften, wir beim ökologischen Umbau vorangekommen sind, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit zurückgedrängt wurde, wir nicht Flüchtlinge, sondern Fluchtursachen bekämpfen, Jugendliche eine Perspektive besitzen, Chancengleichheit in der Gesellschaft zugenommen hat, wir bei der Gleichstellung der Geschlechter real vorangekommen sind und die Welt insgesamt friedlicher geworden ist, Hunger und Elend weltweit zurückgedrängt wurden, dann und meines Erachtens nur dann, können wir mit unserer Arbeit zufrieden sein?
Erwartungsgemäß wurde Wolfgang Thierse von der SPD anschließend zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt. Thierse äußerte sich besonders zufrieden darüber, dass er als erster Ostdeutscher dieses Amt erhält.
Es erfüllt mich deshalb mit großer Bewegung, heute von Ihnen zum Parlamentspräsidenten gewählt worden zu sein. Dass ein ehemaliger Bürger der DDR dieses Amt übertragen bekommt, ist dabei wohl mehr als eine Geste. Es ist durchaus ein historisches Datum. Das ist keine unbescheidene Behauptung, denn sie meint ja nicht mich, sondern gilt im eigentlichen Vorgang. Zum ersten Mal wurde ein Ostdeutscher in eines der hohen Ämter der gemeinsamen Republik gewählt. 8 Jahre nach der staatlichen Vereinigung ist das ein Akt demokratischer Normalität, in den immer noch nicht ganz konflikt- und vorurteilsfreien ost-westdeutschen Verhältnissen, ein Schritt im Prozess, den innere Vereinigung zu nennen, wir uns angewöhnt haben.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon ist Kirsten Lemke. Guten Abend. Die Schlagzeilen. Rekord bei der Kanzlerwahl. Als erster Bundeskanzler erhielt Gerhard Schröder mehr Stimmen, als die rot-grüne Koalition im Bundestag hat.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde.
Der Amtseid von Bundeskanzler Gerhard Schröder heute im Deutschen Bundestag. Zuvor hatte er von Bundespräsident Roman Herzog seine Ernennungsurkunde erhalten. Die rot-grüne Koalition verfügt im Bundestag über 345 Parlamentarier. Einer fehlte heute bei der Kanzlerwahl. Doch Gerhard Schröder bekam 351 Ja-Stimmen, also 7 mehr. Das bedeutet, er hat auch Zustimmung aus der Opposition bekommen. Als erster Kanzler übrigens, seine Vorgänger hatten immer weniger Stimmen als ihre Koalition.
Ich fühle mich schon ganz wohl, das ist keine Frage. Denn das, was ich beruflich erreichen kann, als jemand, der Politik zum Beruf macht, das habe ich erreicht.
Am Nachmittag Termin in der Villa Hammerschmidt. Bei der Übergabe der Ernennungsurkunde erinnerte Bundespräsident Roman Herzog daran, dass Regierungswechsel in Deutschland nicht allzu häufig vorkommen. Der Wechsel sei aber auch Ausdruck demokratischen Lebens. Weiter Roman Herzog.
Ihre neue Regierung, Herr Bundeskanzler, tritt in einer Zeit umfassenden globalen Wandels an. Angesichts der weltweiten Umbrüche und Herausforderungen ist natürlich auch Deutschland keine Insel der Seligen. Ich wünsche Ihnen in dieser Stunde und für die kommenden Jahre den Mut zu Offenheit und Klarheit und den Mut, notwendige Veränderungen anzupacken. Unser Land braucht sie dringend, auch wenn sie gelegentlich unbequem sein mögen. Deutschland braucht Reformen und für manche haben wir nicht allzu viel Zeit. Die Welt wartet nicht auf uns. Niemand wird es allen recht machen können. Es geht in der Politik aber auf der anderen Seite auch nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner der organisierten Interessen. Es ist also Führung nötig. Sie haben jetzt das Mandat, unser Land in das nächste Jahrhundert zu führen. Dabei begleiten Sie große Erwartungen und ich selber wünsche Ihnen Glück und Gottes Segen.
Gerhard Schröder dankte Herzog für die Bereitschaft, vertrauensvoll zusammenarbeiten zu wollen. Besonders versprach der Bundeskanzler Kontinuität in der Außenpolitik.
Ich fand es gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass Regierungswechsel in Deutschland relativ selten sind. So wollen wir das in der Zukunft halten. Das werden Sie verstehen, dass mich dieser Satz besonders gefreut hat. Aber ganz im Ernst, hochverehrter Herr Bundespräsident, die Weltwirtschaft ist nicht in einem Zustand, der befriedigend ist, sondern der uns mehr Probleme machen wird in der nächsten Zeit, als manch einer ahnt. Gleichwohl mit Mut, mit Entschlussfreude, aber auch mit dem Mut zu Reformen, den Sie angemahnt haben, kann man das schaffen. Vor allen Dingen heißt es, die schöpferischen Kräfte, die es in Deutschland gibt, zu mobilisieren, zu wecken und jeden an seinem Platz dazu zu bringen, dass er richtig versteht, dass Leistung die Basis für Erfolg ist.
Bei seiner Eidesleistung vor einer Stunde im Deutschen Bundestag verzichtete Gerhard Schröder als erster Bundeskanzler auf die religiöse Formel »So wahr mir Gott helfe«. Neben dem deutlichen Wahlergebnis vom Vormittag ein zweites Signal des Tages.
Matthias Thiel, live aus Bonn, von Tag des Bundeskanzlers Gerhard Schröder.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kessler. Einen schönen guten Morgen.
Und das sind die Themen der dritten Stunde der Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Bundesaußenminister Joschka Fischer zum Antrittsbesuch in Washington und New York. Sieben Uhr und 18 Minuten ist es. Bundesaußenminister Joschka Fischer zum Antrittsbesuch in Washington. Heute wird der erste grüne Außenminister dieser Republik mit seiner amerikanischen Amtskollegin Madeleine Albright zusammentreffen. Und es wird eine Begegnung sein, bei der sich neben dem Kosovo unversehens eine neue Krise in den Vordergrund geschoben hat. Die Krise im Irak. Ich begrüße am Telefon Ludger Vollmar, Staatsminister im Auswärtigen Amt und grünen Politiker. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Zunächst mal zum Ziel dieser Reise, Herr Vollmar. Eine Antrittsreise unter dem Motto Kontinuität beschwören. Es bleibt außenpolitisch alles beim Alten?
Es bleibt beim Alten, was die Grundlinien angeht. Die Pflege der transatlantischen Beziehungen steht nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern gehört zum Bestandteil beider Koalitionsparteien, wie auch der Koalition vor dieser Regierung. Die USA und Europa sind aus historischen Gründen eng miteinander verflochten. Die USA machen sich auch heute noch nützlich, wenn es um die Lösung innereuropäischer Probleme geht. Die Europäer und insbesondere wir Deutschen haben ein Interesse daran, dass die USA sich nicht von Europa und von Deutschland abwenden. Und weil die Beziehungen so eng sind und so nützlich sind, ist es Aufgabe einer jeden Regierung, mit einem der ersten Antrittsbesuche dies zu demonstrieren und auch auszuloten, welche neuen Formen der Zusammenarbeit es geben kann. Es geht also nicht nur um Kontinuität, sondern es geht auch darum, neue Ausgestaltungsformen auf dieser Ebene zu finden.
Da ist ja das Stichwort von der Neugestaltung der deutsch-amerikanischen Beziehungen in die Diskussion geworfen worden. Wo ist Spielraum? Wo setzt Rot-Grün Akzente?
Seit 1995 gibt es eine neue transatlantische Agenda, die in Madrid verabredet wurde zwischen den USA und der EU. Dieser Aktionsplan muss teilweise noch ausgefüllt werden. Präsident Clinton hat in einer seiner letzten Reden darauf hingewiesen, dass das europäisch-amerikanische Verhältnis nicht mehr nur auf der NATO basieren kann, wiewohl diese weiterhin wichtig bleibt, sondern er will auch die direkten Beziehungen zur Europäischen Union vertiefen und er will die OSZE stärken, sodass das transatlantische Verhältnis auf drei institutionellen Säulen ruhen wird. Neben dieser staatlichen Ebene gibt es die gesamte Ebene des Wirtschaftsaustausches. Die EU und die USA sind mit vielfältigen Wirtschaftsbeziehungen eng verflochten. Die Direktinvestitionen sind sehr hoch. Der Handel ist ausgeglichen auf hohem Niveau. Was nun zusätzlich eingerichtet werden muss oder verstärkt werden muss, ist der Dialog der Bevölkerung, der Menschen miteinander, der Kontakt People to People. Und so wird diese Delegation bestimmt die Idee aufnehmen von Präsident Clinton, auch die Kontakte von Nichtregierungsorganisationen, von Jugendverbänden zu verstärken, sodass die deutsch-amerikanischen Beziehungen mit neuem Leben gefüllt werden, insbesondere in der Generation, die nicht mehr den Krieg erlebt hat und auch nicht mehr so richtig sich dessen gewiss ist, was die Amerikaner in Europa geleistet haben bei der Befreiung vom Faschismus.
Der Irak hat sich in den Vordergrund geschoben bei diesen Gesprächen. Das Verhalten Saddam Husseins wird ja nun Washington erneut Anlass geben zu fragen, wie hält es Deutschland mit dem Umgang mit Diktatoren und mit einer glaubwürdigen Drohkulisse?
Minister Fischer wie auch der Bundeskanzler haben deutlich gemacht, dass die Forderung von Saddam Hussein, die Sanktionen zurückzunehmen und dies verbunden mit der irakischen Schritt UNSCOM nicht mehr handeln zu lassen, dass sowas zurückgewiesen werden muss. In der Vergangenheit gab es Diskussionen über eine Lockerung der Sanktionen, allerdings ist kein westlicher Staat, auch die Bundesregierung, nicht daran interessiert, sich von Irak unter Druck setzen zu lassen und insbesondere nicht daran interessiert, zuzulassen, dass der Irak die zentrale Rolle der Vereinten Nationen dort untergräbt.
Plädieren Sie für maximalen Druck auf den Irak, auf Bagdad?
Der Druck wird aufrechterhalten in dem Sinne, dass die UNO-Resolutionen weiterhin gültig bleiben und die Sanktionen können erst in dem Maße abgebaut werden, als der Irak mit den Vereinten Nationen kooperiert.
Washington behält sich die militärische Intervention einmal mehr vor. Würde Deutschland einen Militärschlag der USA gegen Irak tolerieren?
Die USA hat immer formuliert, dass dies für sie eine Option ist. Wir sehen im Moment nicht, dass es darauf hinausläuft. Ich möchte auch nicht über einen Fall spekulieren, der möglicherweise nicht eintritt.
Das heißt, Sie plädieren für eine enge Abstimmung mit der UNO?
Die UNO muss unseres Erachtens gestärkt werden als zentrales Organ, als die Institution, die das internationale Gewaltmonopol zumindest politisch innehat. Deshalb wird die Bundesregierung, die im Moment auf Reisen ist, auch die UNO in New York besuchen und dort auch deutlich machen, dass wir der UNO eine zentrale oder die zentrale Rolle bei der internationalen Konfliktregulierung beimessen.
Das ist eine ähnliche Situation wie im Kosovo, Herr Vollmer. Auch hier lag die Präferenz deutscher Politik eher auf dem UNO-Mandat als auf einseitigem Eingreifen. Können Sie die amerikanische Politik der Stärke nicht bedingungslos, ungeteilt unterstützen?
Wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen ein internationales Gewaltmonopol, was auf einer Grundlage beruht, und zwar der Grundlage des Völkerrechts. Und auf der anderen Seite braucht die Staatengemeinschaft Mechanismen, wie sie effektiv in regionale Konflikte eingreifen kann. Die UNO war bis jetzt nicht mit effektiven Maßnahmen ausgestattet, sodass entweder starke Einzelmächte oder das Militärbündnis NATO gerufen wurde oder sich selbst anbot, zur Konfliktlösung beizutragen. Wir meinen, dass die UNO gestärkt werden müsse, sodass sie auch selber die Möglichkeit hat, aufzutreten. Wir sehen aber die Grenzen der Handlungsfähigkeit. Die UNO kann bestimmt keine Militärapparate aufbauen, wie die NATO sie besitzt. Auf der anderen Seite meinen wir nicht, dass die NATO das Recht hätte, sich selber zu mandatieren, sondern sie muss alle ihre Aktivitäten an die Standards und Normen der UNO und des internationalen Völkerrechts binden.
Aber die UNO ist ja noch nicht einmal in der Lage, mit einer Stimme zu sprechen.
Das ist eines der Probleme der UNO, aber das ist auch ihre große Chance, denn man stelle sich vor, dass die 170 Staaten der Erde zu Konflikten, wo es ja vor Ort doch zu sehr blutigen Auseinandersetzungen kommt, die gleiche Haltung entwickeln müssen. Das ist eine außerordentlich schwierige Aufgabe. Gleichzeitig zeigt es aber auch den zivilisatorischen Fortschritt der Menschheit, dass so etwas überhaupt denkbar ist. Wenn die UNO als Ganze nicht handlungsfähig ist, dann heißt das nicht, dass gar keine Konfliktlösung betrieben wird, denn vieles kann auch unterhalb der UNO-Ebene durch die ganz normale Diplomatie gelöst werden oder dadurch, dass sich die einzelnen Staaten um Probleme in ihrer Region auf einer regionalen Ebene kümmern.
Aber vor allem die Kritik aus den USA war ja im Falle des Kosovo deutlich vernehmbar. Das Eingreifen im Kosovo hätte entschiedener vonstatten gehen können, wenn sich nicht vor allem Deutschland und Frankreich gesperrt hätten, meinte etwa Sondervermittler Richard Holbrooke. Wird Deutschland mehr in die Pflicht genommen von Seiten der USA?
Ich glaube nicht, dass diese Lesart von Herrn Holbrooke so ohne weiteres akzeptiert werden kann. Richtig ist, dass Europa bei dem heraufziehenden Kosovo-Konflikt sich nicht schnell genug und intensiv genug auf eine gemeinsame politische Handlungsweise verständigt hat. Dies ist nach wie vor ein Problem Europas. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die GASP, ausgebaut wird, damit es schon zu Beginn von Konflikten immer dann, wenn etwas Bedrohliches heraufkommt, sich die Europäer zusammensetzen, um schnell eine gemeinsame politische Haltung zu finden. Wenn die vorhanden ist, dann wird es oft genug ausreichen und man muss gar nicht darüber nachdenken, welche militärischen Mittel man nutzen müsste.
Das heißt, die USA ist zwangsläufig in die Rolle des Weltpolizisten gerutscht, weil Europa handlungsunfähig war.
Ich würde es vielleicht nicht ganz so krass formulieren, aber man kann am Kosovo-Konflikt genauso wie am Konflikt in Bosnien-Herzegowina sehen, dass die Abstimmungsprobleme innerhalb Europas immer noch sehr groß sind. Die einzelnen europäischen Nationalstaaten interpretieren solche Regionalkonflikte oft noch durch die Optik ihres eigenen nationalen Interesses, statt sich zusammenzusetzen und zu sehen, wie denn eine Konfliktlösung, die auch tragfähig ist, für alle Seiten gefunden werden kann.
Herr Vollmer, der Wechsel von der Opposition in die Regierung ist vollzogen. Auch für die Grünen werden sich die Grünen in der außenpolitischen Regierungsverantwortung von dem ehernen Grundsätzen auf Dauer verabschieden müssen. Stichwort Krisenprävention statt Krisenintervention, Stichwort Out-of-Area-Einsätze.
Nein, ganz im Gegenteil. Die ehernen Grundsätze sind ja nichts anderes als regulative Ideen. Es sind Vorstellungen, wie die Welt anders aussehen sollte und wie die praktische Politik sich verändern sollte. Wenn man dies als Idee formuliert, als Ziel, dann weiß man doch, dass in einer Koalitionsregierung dies nicht schlagartig umzusetzen ist, sondern wir wollen weiterkommen bei dem Weg in Richtung auf diese vorgestellte Politik. Im Koalitionsvertrag sind da einige sehr gute Ansätze gemacht worden. Die Konfliktprävention und die friedliche Konfliktlösung steht zum ersten Mal in der außenpolitischen Geschichte der Bundesrepublik im ersten Passus der Koalitionserklärung, ist also ganz prominentes und erklärtes Ziel. Und ich hoffe, dass wir die Möglichkeit haben werden, durch unser Regierungshandeln diese Mechanismen auch praktisch auszubauen.
In den Informationen am Morgen war das Ludger Vollmer, der erste grüne Staatsminister im Auswärtigen Amt. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Nicht zu danken.
Wir kommen zum Podium. Der deutsche Mittelstand, er befürchtet das Schlimmste. Der Blick in die Zukunft der eigenen Betriebe erscheint getrübt. Ganz aktuell durch die Steuerreform der neuen Regierung, von der man im Allgemeinen wenig hält. Schon seit langem quält man sich aber mit dem Facharbeitermangel herum und damit, dass sich der Nachwuchs unwillig zeigt, die Nachfolge zu übernehmen. Generationsprobleme. Eine Reportage von Regina Wagner.
Eine kleine Druckerei in Köln. Auf 100 Quadratmetern Werksraum schnaufen zwei schwarzglänzende Buchdruckmaschinen um die Wette. Es riecht nach Maschinen und Karton, die Fenster sind schmal, tief hängt die Decke. Im angrenzenden Kundenraum nimmt man zur Beratung auf einer ausrangierten Kücheneckbank Platz. Nichts ist hier protzig aufgemotzt. Alles ist ebenso wie es ist, ohne Schnickschnack, ohne marketingstrategische Raffinessen. Der Meister des Betriebs ist Wilhelm Eckert. Angestellte hat er keine. Viel Zeit verbringt er hier im Betrieb, täglich 10 bis 12 Stunden und manchmal auch mehr. Die Wochenenden sind kurz. Jetzt ist er 63, hat Schmerzen an der Hüfte und will so schnell wie möglich in den Ruhestand gehen. Den Betrieb wollte er eigentlich seinem Sohn übergeben, doch der reagierte ganz anders als gedacht.
Im August vergangenen Jahres hat die Bilanz 96 vorgelegen. Und diese Bilanz 96, die war Gesprächsunterlage zwischen meinem Sohn und meinem Steuerberater. Naja, ein Tag vor Jahresende kam sie dann. Er hat sich das mal überlegt, er versichert drauf. Ja, so, das war's denn.
Also ich mache alles in meinem Leben, nur das nicht, was meine Eltern gemacht haben.
Walter Grewe ist Unternehmensberater in Köln und fasst in Worte, was viele der jungen Generation seiner Beobachtung nach beim Gedanken an eine Übernahme des elterlichen Betriebs empfinden.
Tag zu Nacht arbeiten, kein freies Wochenende, keinen Urlaub und so gut wie kaum Geld verdienen. Da kommt es häufig natürlich dann zu der Überlegung, also das ist nicht das, wie wir als nachfolgende Generation uns unser Leben vorstellen und wir machen es nicht.
Der Junior lehnt ab, ein anderer Nachfolger ist so schnell nicht in Sicht. So wie Druckermeister Wilhelm Eckert geht es vielen Seniorchefs im Mittelstand. Bis zur Jahrtausendwende steht für 300.000 mittelständische Unternehmen in Westdeutschland der Generationenwechsel an. Bei jedem zweiten Betrieb findet sich innerhalb der Familie kein Nachfolger. Viele der jungen Generation scheuen das Risiko der Selbstständigkeit und die Verantwortung. Oft muss dann der Betrieb verkauft werden, doch nicht immer gelingt das. 80.000 Familienunternehmen werden es sein, die bald wegen fehlender Nachfolge geschlossen werden müssen. In vielen dieser Betriebe sind Mitarbeiter beschäftigt. Eine 500.000 Arbeitsplätze werden dann verloren gehen. Das alles sind Schätzungen vom Bonner Institut für Mittelstandsforschung. Eine subtile Ursache für die Misere im Mittelstand hat der Unternehmensberater Walter Grewe erkannt. Gesprochen werde nämlich über das wichtige Thema der Nachfolge in den Familienbetrieben meist unzureichend oder falsch.
Dann sagt der Vater dann häufig im nebulösen Bereich, da reden wir mal morgen drüber oder das machen wir mal in den nächsten Jahren oder das ist dann noch die am schlimmsten die Form, ist doch sowieso alles klar, du übernimmst das ja und versuch das damit abzuwiegeln. Das heißt beispielsweise, der Vater äußert nie konkret, wann trete ich eigentlich ab.
Der Grund? Häufig will der Senior nicht aufhören. In manchen Betrieben des Mittelstands ist der Chef an die 70 und arbeitet weiter. Viele der Seniorchefs haben den Betrieb selbst aufgebaut. Da fällt es oft schwer, sich vom Unternehmen zu trennen. Unternehmensberater Walter Grewe berät im Auftrag der Sparkassen bundesweit mittelständische Unternehmer in Sachen Betriebsübergabe. Dabei geht er auch ins Unternehmen. Grewe nennt einige Punkte, auf die er dann achtet.
Hat es eine funktionsfähige Organisationsstruktur? Gibt es eben Mitarbeiter, die auch selbstständig arbeiten können, die eigenständig Verantwortungsbereiche haben? Oder ist das ganze Herrschaftswissen bei dem Unternehmer selber angesiedelt? Wie sieht der Maschinenpark aus? Ist da beispielsweise, was häufig festzustellen ist, ein Investitionsstau? Weil natürlich der Senior aus seiner Einstellung heraus häufig sagt, warum soll ich hier noch großartig investieren für die paar Jahre, wo ich das noch mache?
Jeder zweite Seniorchef hat mit zunehmendem Alter zu wenig investiert, so schätzt Grewe. Und das lasse dann einen Interessenten auch schon mal vor der Übernahme des Betriebs zurückschrecken. Zur Vorbereitung der Betriebsübergabe bedarf es Zeit, im Durchschnitt 2 bis 3 Jahre. In jedem Fall sollte sich der Senior aber schon ab 55 um die Altersnachfolge kümmern. Wird das zur rechten Zeit versäumt, der Senior krank und springen dann auch noch die Kinder ab, dann ist es meistens zu spät. Unter Zeitdruck muss dann der Betrieb verkauft werden, so wie das jetzt Druckermeister Wilhelm Eckert tun muss. Am Schreibtisch des Setzers, ein Möbel noch aus den 60er Jahren, sitzt er und setzt mit Hand die Schrifttypen aus Blei. Unter dem Lichtkegel einer alten Lampe zieht er die vielen flachen Schubladen auf und wieder zu, und wenn er von den verschiedenen Schrifttypen spricht, dann fangen seine Augen an zu leuchten.
Zum Beispiel Brillant, Diamant, Perl, Nonprel, Colonel, Petit, Borghis, Garamond, Cicero.
In solchen Augenblicken scheint er seine schwierige Lage beinahe zu vergessen. Schon seit Anfang des Jahres bietet Meister Eckhart seinen Betrieb zum Verkauf an. Doch die Suche nach einem Übernehmer gestaltete sich bislang schwierig. In einer Tageszeitung und mehreren Fachblättern habe er inseriert. Auch bei der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer hat Wilhelm Eckhart sein Betriebsangebot gemeldet. Dort gibt es die sogenannten Existenzgründerbörsen.
Riebert, Handwerkskammer Köln, guten Tag. Herr Weber, es geht um Ihr Angebot in unserer Betriebsbörse. Ich habe hier gerade ein Gespräch geführt mit einem jungen Metallbaumeister, der im Betrieb in Ihrer Größenordnung zur Übernahme sucht. Wenn Sie möchten, können Sie sich mit dem in Verbindung setzen. Ja, das ist der Herr Josef.
Hier werden Anbieter und Interessenten zusammengeführt. Richtiggehend einander vermittelt werden beide Seiten bei den Handwerkskammern. Und, hat das geklappt, werden die Börsenteilnehmer dann auch noch bei der gesamten Prozedur der betrieblichen Übergabe begleitet. Doch Handwerkskammern Börsen anbieten. Das tun mittlerweile auch viele Banken, Medien und Makler. Einen Mangel an Betriebsbörsen gibt es also nicht, eher eine Vielfalt. Und da vermisst Gunther Kaiser vom Institut für Mittelstandsforschung aber eine zentrale Stelle, die wie ein Heiratsinstitut die Partner konkret vermittelt. Denn im Ganzen unüberschaubar sei inzwischen der Markt für Betriebsanbieter und Übernehmer.
Da stochern beide im Nebel. Es gibt zwar hier Informationsstellen, zum Beispiel Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern halten Unternehmensbörsen vor. Aber nach allem, was ich weiß, funktioniert dieses System zurzeit noch nicht optimal. Es gibt enorme Defizite.
Und Druckermeister Wilhelm Eckhart, der hat die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben, bald einen Käufer für seinen Betrieb zu finden.
Eine Reportage von Regina Wagner war das.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Bei mir im Studio ist jetzt Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident und stellvertretender Parteichef in der SPD. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Thierse, an den Titel Bundestagspräsident, bei Ihnen muss man sich erst noch gewöhnen. Geht Ihnen das auch so?
Das geht mir genauso. Manchmal schrecke ich richtig noch zusammen.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das Amt des Bundestagspräsidenten?
Man sagt immer, es sei das zweithöchste Amt im Staate. Das ist das eine. Man ist Präsident des Parlaments. Der Bundestag ist das höchste Gremium dieser Demokratie. Insofern ein wichtiges Amt, das auch im Zentrum politischer Aufmerksamkeit steht. Frau Süßmuth war eine vorzügliche Präsidentin. Wichtige Schritte der Parlamentsreform sind eingeleitet. Ich will daran erinnern, wir haben eine Verkleinerung des Bundestages beschlossen. Wir wollen auf unter 600 kommen, also etwa 300 Wahlkreise. Wir haben den Bundestag, denke ich, erheblich geöffnet. Er ist so transparent wie kein Bundestag zuvor. ARD, ZDF, NTV, Phoenix übertragen Bundestagsdebatten. Wir haben auch den Weg freigemacht zu mehr öffentlichen Ausschusssitzungen. Ich ermuntere die Ausschussvorsitzenden ausdrücklich, das auch jetzt wahrzumachen, mehr öffentliche Ausschusssitzungen. Aber wir müssen auch noch Anstrengungen unternehmen, die Bundestagsdebatten, gerade am Donnerstagvormittag, das ist ja der Schwerpunktzeit der Bundestagsdebatten, wir müssen den Versuch unternehmen, diese Bundestagsdebatten noch mehr als bisher zu konzentrieren. Dort sollen wichtige Themen debattiert werden und hoffentlich auch, und das ist mir ganz wichtig, in einer Sprache, die die Menschen verstehen, dass sie begreifen, hier ist von ihren wichtigen Angelegenheiten die Rede. In diese Richtung müssen wir weiterarbeiten. Konzentration der Themen, noch mehr Transparenz, mehr Öffentlichkeit und mehr Verständlichkeit unserer politischen Arbeit, die natürlich alles andere ist als Unterhaltung, also Infotainment. Unterhaltung wird parlamentarische Arbeit nicht werden, aber sie soll verständlich sein, sie soll für den Bürger wahrnehmbar sein, dass da seine Angelegenheiten verhandelt werden.
Vor zwei Tagen haben sich die Fraktionen im Bundestag darauf verständigt, dass die Legislaturperiode künftig 5 Jahre dauert. Das war ja auch Ihr Wunsch. weil sich damit die Arbeitsfähigkeit des Parlaments verbessere. Da stellt sich allerdings etwas zugespitzt die Frage, was schafft man in 5 Jahren, was in 4 nicht zu erreichen ist?
Also die Argumente für eine Legislaturperiode von 5 Jahren sind 2 einfache Argumente. Erstens, die meisten Landesparlamente in Deutschland haben inzwischen eine 5-Jahres-Periode. Warum soll der Bundestag eine andere Legislaturperiode haben? Und das zweite ist ein ganz praktisches Argument. Da darf man sich nichts vormachen. Ungefähr 1 Jahr vor dem Wahltermin setzt der Vorwahlkampf ein, dann das letzte halbe Jahr ist wirklicher Wahlkampf. Das verändert auch die Arbeit des Parlaments, beeinträchtigt sie doch in bestimmter Weise. Ich will nicht sagen, dass wir damit faul werden, aber es ist eine andere Situation. Nach der Wahl braucht man eine Phase der Einarbeitung. Für neue Kollegen ist die sicher ein halbes Jahr, wenn nicht gar 1 Jahr. Parlamentarische Arbeit ist nicht so einfach. Das ist eine hochspezialisierte und hochanstrengende Tätigkeit. Wenn man das sieht, denke ich, ist eine längere Wahlperiode schon vernünftig. Sie erhöht die Arbeitsfähigkeit des Parlaments und deswegen ist die Zahl derer größer geworden, die für eine solche längere Wahlperiode votiert.
Inwieweit ist es für Sie als DDR-Bürgerrechtler eigentlich ein Problem, dass mit Petra Bless auch eine PDS-Abgeordnete eine Ihrer Stellvertreterinnen ist?
Also die PDS ist in demokratischen Wahlen in Fraktionsstärke in den Bundestag gewählt worden und das heißt, als Fraktion hat sie die gleichen Rechte und Pflichten wie jede andere Fraktion. Ich werde als Bundestagspräsident für Fairness gegenüber der PDS sorgen. Nicht, weil das eine besondere Behandlung ist, sondern weil alles andere eine hysterisch kleinkarierte Behandlung wäre. Die halte ich für falsch. Die PDS ist eine Fraktion wie die anderen auch. Sie muss deswegen auch gleich und fair behandelt werden.
Das heißt, Sie plädieren auch für einen anderen Umgang mit der PDS?
Also natürlich, wie das in einer Demokratie üblich ist, das Verhältnis zwischen den Parteien in einer Demokratie ist das Verhältnis von Konkurrenz, politischer Gegnerschaft, der drückt sich aus in Streit, in Auseinandersetzung, in Debatte, aber doch auch immer in der Fähigkeit und Bereitschaft zuzuhören und, wenn es irgend geht, Kompromisse, Konsense zu finden.
Im Studio war Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Vielen Dank.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 213. In Japan feiert man das Totenfest im Sommer, aber in Europa gedenkt man im November der Toten. An den Bäumen sind dann schon keine Blätter mehr und die Sonne scheint nur selten. Es ist kalt und fast jeden Tag regnet es ein bisschen, aber es schneit nur in den Bergen. Der Herbst ist vorbei, aber der Winter hat noch nicht richtig angefangen. Ende November oder Anfang Dezember beginnt am 4. Sonntag vor Weihnachten die Weihnachtszeit. Eine Woche vorher ist der Totensonntag, aber viele Katholiken gehen schon am 1. oder 2. November auf den Friedhof. Die meisten Toten liegen in einem Familiengrab, aber es gibt auch viele Einzelgräber. Auf dem Grabstein steht, wie der Tote hieß und wann er geboren und gestorben ist. Manchmal steht da auch sein Beruf. Es gibt katholische, evangelische und städtische Friedhöfe. Viele Katholiken sind auch heute noch dagegen, Tote zu verbrennen, aber die Zahl der Urnengräber nimmt zu. Denn um einen Toten im Sarg zu beerdigen, braucht man mehr Platz als für eine Urne. Früher wurden die Toten auf dem Kirchhof neben der Kirche beerdigt, aber da hat man nicht mehr genug Platz. Heutzutage sind die meisten Friedhöfe am Stadtrand. Deshalb ist die Trauerfeier im Allgemeinen nicht mehr in der Kirche, sondern in der Friedhofskapelle auf dem Friedhof. Wenn der Sarg zum offenen Grab gebracht wird, läutet nicht mehr die Kirchenglocke, sondern die Glocke der Kapelle. In der Nähe vom Friedhof ist meist ein Café, in das man geht, nachdem man auf dem Friedhof gewesen ist. Wenn man im November vom Friedhof kommt, wärmt man sich dort auf und nach einer Beerdigung geht man dorthin, um mit den Hinterbliebenen über den Toten zu sprechen. Da isst man etwas und dazu trinkt man auch etwas. Ein Einzelgrab bekommt man nur für 20 Jahre, dann kommt ein anderer in das Grab. Für ein einfaches Grab bezahlt man 1000 Mark. Ein Familiengrab bekommt man für 25 Jahre und wenn man alle 25 Jahre noch einmal dafür bezahlt, bleibt der Familie das Grab erhalten. Urnengräber sind billiger, weil sie kleiner sind und am billigsten ist es, wenn die Urne auf einem anonymen Urnenfeld beigesetzt wird, wo Urne neben Urne ohne Kennzeichnung der Grabstätte unterm Rasen in einem schmalen Loch in der Erde steht. Viele lassen sich so beisetzen, weil sich sowieso niemand um ihr Grab kümmern würde. Früher halfen die Nachbarn den Hinterbliebenen, wenn jemand gestorben war, aber seit etwa 100 Jahren macht das meist ein Bestattungsunternehmen. Nach dem Gesetz müssen Tote in Deutschland spätestens am 5. Tag nach ihrem Tod entweder beerdigt werden oder zum Verbrennen ins Krematorium gebracht werden. Wenn die Leiche verbrannt werden soll, findet die Trauerfeier im Krematorium statt. Früher ging der Leichenbitter durchs Dorf und bat die Leute, zur Trauerfeier zu kommen. Heutzutage verschickt man Todesanzeigen mit der Post oder setzt eine Anzeige in die Zeitung. Das muss alles schnell gehen und deshalb kümmert sich meist ein Bestattungsunternehmen um alles. Deshalb sehen viele Todesanzeigen gleich aus. Einen einfachen Sarg aus Tannenholz bekommt man schon für 800 Mark, aber man kann auch ein paar tausend Mark für einen Sarg aus Eichenholz ausgeben. Die meisten Särge werden von Möbelfabriken produziert, aber man kann auch einen Sarg bei einem Schreinermeister bestellen. Bei der Trauerfeier spricht meist ein Pfarrer, aber man kann auch einen Trauerredner bitten, bei der Trauerfeier eine Rede zu halten. Darüber, was er bei der Trauerfeier sagen will, spricht der Pfarrer oder der Trauerredner vorher mit den Hinterbliebenen. Meist beginnt die Rede mit einem Zitat aus der Bibel oder mit einem Gedicht. Statt Orgelmusik hört man manchmal Lieder. Statt die Urne auf einen Friedhof zu bringen, kann man sich auch für eine Seebestattung entscheiden, aber ins Wohnzimmer darf man sich die Urne nicht stellen und im Garten darf man einen Toten auch nicht beerdigen. Auf dem Lande sind Beisetzungen nur auf den kirchlichen und städtischen Friedhöfen erlaubt. Nur auf See kann man machen, was man will. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 213. Danke.